In Hamburg tobt die Revolte. Zurückhaltend zwar, aber sie ist da. Die Welt hat getitelt, Uni-Besetzung wegen 17.500 Euro. Wer das liest und dann nicht weiterliest, der wird ein großes Fragezeichen vor Augen behalten und sich fragen, wie jetzt besetzen die Stunden die Uni wegen, also gerade in Hamburg, 17.500 Euro, das ist da nix. Wie das Missverständnis entstanden ist, freue ich mich jetzt hier vielleicht aufklären zu können, zusammen mit Fio. Die ist Mitglied dieser Besetzung, die in der Welt so schnöde runtergebrochen worden ist auf so einen merkwürdigen Geldbetrag, der es natürlich um sehr viel mehr geht. Erstmal schönen guten Morgen, Fio. Herr gewagt aus wahrscheinlich einer weiteren sehr schlaflosen Nacht der Besetzungsaktivität, politischer Aktivität, die Kraft und Energie kostet. 17.500 Euro, was fällt dir dazu ein?
Es geht uns darum, dass es immer mehr Kürzungen an der Universität Hamburg gibt. Ich selber bin Tutorin für die Orientierungseinheit, also sprich eine von den Personen, die den Menschen, die neu bei uns an den Fachbereich kommen, an den Fachbereich Sozialökonomie, um den es hier auch geht, einen guten Einstieg ins Studium ermöglichen möchte. Wir hatten dazu immer einen Betrag von 60.000 Euro pro Jahr zur Verfügung, also 30.000 pro Semester. Der ist uns jetzt gekürzt worden, und zwar um 60%. Das ist aber natürlich nicht das, worum es eigentlich geht bei dieser Besetzung. Dass wir sehr lange in Gremien zum Beispiel gekämpft haben mit VertreterInnen von professoraler Seite, die uns nie angehört haben, die immer hierarchisch bestimmt haben, weil sie die Möglichkeit dazu hatten. Wir haben irgendwann gesagt, okay, uns reicht, wir wollen eine Uni, an der man wieder partizipativ mitgestalten kann, wo wir auch wieder ein bisschen mehr Einfluss in die Lehre bekommen. Wir haben 4 Fachgebiete, wo sich eigentlich Dozierende und Studierende gemeinsam austauschen sollen, wie sie Lehre haben wollen. In unserem Fachgebiet BWL zum Beispiel, was einer der 4 Bereiche ist, in denen wir studieren. Da sind in den letzten, ich glaube, 2 Jahren nur Professorien abgehalten worden. Also die Professoren klüngeln unter sich aus, wie sie eigentlich wollen, dass die Lehre aussieht, ohne uns Studis daran teilhaben zu lassen. Dann wissen vielleicht viele, dass die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, also der Mittelbau sozusagen der Universität, dass die auch unter enorm prekären Verhältnissen arbeiten müssen. Und das sind alles so Dinge, auf die wir aufmerksam machen wollen. Natürlich geht es uns auch nicht nur um die Universität, sondern um den gesamten öffentlichen Sektor, der ja stark unterfinanziert ist. Schlagwort hier wäre vielleicht die Pflege. Und darauf wollen wir eigentlich einmal aufmerksam machen, zu sagen, so, hey Leute, hier läuft irgendwas massiv schief. Bachelor-Master-System, das darauf ausgelegt ist, gegeneinander zu studieren, was uns in unglaublich kleine Module zwängt, wo wir gar nicht frei wählen können, was wir eigentlich wirklich studieren möchten. Und das ist auch ein Kritikpunkt von uns, weshalb wir gesagt haben, so, ey, wir müssen hier jetzt einmal kurz einen Cut machen, mal zusammensetzen, uns ein bisschen Freiraum nehmen, Zeit nehmen, mal uns darüber klar zu werden, was läuft hier eigentlich gerade schief an der Uni und in der Stadt.
Die Konsequenz dessen war zu überlegen, dann müssen wir die Uni besetzen. Kannst du mal sagen, was passiert ist, seitdem der Entschluss gefasst wurde?
Wir hatten am Montagabend eine Vollversammlung des Fachbereichs Sozialökonomie und haben dort uns mit vielen verschiedenen Menschen ausgetauscht. Da ist auch das Stichwort Besetzung gefallen. Die Uni ist 2011 das letzte Mal besetzt worden, auch unser Fachbereich damals. Das hat eine sehr bunte Besetzungsgeschichte tatsächlich. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir werden uns jetzt diese Universität einfach auch mal physisch aneignen. Und das haben wir dann gemacht in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wie gesagt, die Vollversammlung hat das demokratisch entschieden. Wir haben es dann auch umgesetzt. Dienstagmorgen um 4 Uhr ungefähr ist das Gebäude einfach dicht. Studierende können gerne reinkommen. Das technische Verwaltungspersonal darf mittlerweile auch rein, weil wir gesagt haben, so, okay, die armen Menschen, wenn die jetzt nicht reinkommen und die irgendwie, bis wann auch immer wir besetzen, dann wieder reinkommen, haben die auch so einen Berg Arbeit, den die abarbeiten wollen. Das ist ja vielleicht auch nicht so mega fair. Aber es ging uns einfach darum, einmal den Betrieb quasi zu unterbrechen, uns gemeinsam mal hinzusetzen und mit anderen Studierenden in Gespräche zu kommen. Das ist auch tatsächlich relativ gut gelungen.
Mhm. Weil du es gerade sagst, lass uns mal drauf gucken auf sowas wie Beteiligung und Strukturen. Wie ist denn der Anklang eurer Aktion? Du hast gesagt, demokratisch beschlossen in der Vollversammlung. Das klingt erstmal auch nach viel, ne? Jetzt studieren sehr viele Menschen in Hamburg an verschiedenen Hochschuleinrichtungen, Unis. Wie sieht das bei euch aus? Wie sozusagen landet das in eurem Uni-Zweig oder vielleicht eben auch in der ganzen?
Wir hatten tatsächlich ein ziemlich krasses Auftaktplenum, zum Beispiel am Dienstag. Da saßen wahrscheinlich so 220 Studierende im Hörsaal und da war ein richtig produktiver Austausch zum Thema, was läuft hier eigentlich gerade schief. Wir haben dann nach einer Stunde auch die DozentInnen reingelassen, weil die auch ein bisschen so, hey, wir wollen doch irgendwie auch mit euch reden. Auf einmal wollten sie das dann auch. Und dann gab es auch eine sehr interessante Diskussion zwischen Studierenden und Lehrenden. Genau, die sind dann mit in den Hörsaal gekommen. Der Hörsaal war dann brechend voll und war eine ganz, ganz interessante Diskussion, die da aufgekommen ist. Wir bieten Workshops an zu verschiedenen Themen, also sei es zum Beispiel die soziale Lage von Studierenden. Es wurde sich mit dem Thema Arbeit zum Beispiel beschäftigt. Also es sind autonom organisierte Workshops. Jeder, der einen anbieten möchte, kann es gerne machen. Wir sammeln Themenvorschläge und dann setzen sich Kleingruppen zusammen. Das ist in den letzten Tagen viel passiert. Es gibt immer ein Auftaktplenum, was sich damit beschäftigt. So, was läuft eigentlich den Tag über? Montag, Dienstagabend wurde dann nochmal abgestimmt darüber, ob besetzt wird, Mittwochabend dann auch. Es kann auch jederzeit in der Vollversammlung abgestimmt werden darüber, ob die Besetzung jetzt aufgelöst wird oder gestoppt wird.
Du hast gesagt, die Dozenten haben sozusagen versucht, sich zu beteiligen an dem, was der Diskurs ist, rings um die Besetzung. Wie ist denn die Wahrnehmung sozusagen? Wie ist das Verhältnis Lehrkörper-Studierende?
Also es gibt einige Dozierende, die sagen so, hey, okay, wir finden das gut, was ihr macht. Aber es gibt viele Dozierende, die das nicht so sehen. Es gibt zum Beispiel natürlich nicht nur Vorlesungen, die bei uns im Gebäude stattfinden, aber die von unserem Fachbereich sind. Dort gibt es einige Dozierende, die sagen so, hey, pibbelt auf Facebook, das ist richtig scheiße und ist halt auch richtig, richtig Stimmung gegen uns machen. Also der Lehrkörper ist da natürlich nicht unbedingt begeistert von. Aber es gibt auch einige von Seiten der Professorinnen, die sich mit uns solidarisch erklären.
Was sind denn die konkreten Forderungen? Wir können auch nochmal über deine eingangs geschilderten Umstände reden später, aber sag mal, was ihr konkret mit eurem Protest, mit der Besetzung, auch mit der Demonstration verändern möchtet.
Wir haben zum Beispiel auch darauf hingewiesen, auf die neoliberale Bildungsreform, wie wir es genannt haben, dass, also wir weisen darauf hin, so hey, wie viel die frei ist eigentlich eine Lehre, die so von Drittmitteln bestimmt wird. Das haben sich auch andere Leute solidarisch mit uns erklärt, von anderen Fachbereichen. Und vieles ist halt auch, dass die kritische Lehre meistens als allererstes gestrichen wird. Ich weiß, bei uns zum Beispiel ist sehr viel aus den Fachgebieten, also wir haben vier Fachgebiete, Soziologie, BWL, VWL und Recht. Und es ist sehr viel aus der Soziologie zum Beispiel aus dem Recht genommen worden, aus dem Rechtbereich. Und dafür ist der BWL-Bereich richtig stark aufgebläht worden mit so Sachen wie digitale Märkte, strategische Unternehmensführung. Ich hatte Kurse, wo mir gesagt wird, so hey, also das ist glaube ich so Personalkurse, wo gesagt wurde, so ja, es ist nicht so schlimm, du darfst der Mitarbeitenden später nur nicht sagen, du bist gefeuert. Du musst ihnen sagen, so ja, wir haben jetzt dein Humankapital wieder freigesetzt. Also richtig für die Sachen teilweise auch, was traurig ist. Ich wurde von einer Kommilitonin berichtet, die hatten eine Vorlesung, wo der Titel der Vorlesungsfolie oder einer Vorlesungsfolie war Benefits of NSDAP. Also ganz schön traurig auch teilweise. Und darauf wollen wir auch hinweisen, so hey, wie soll eigentlich Lehre sein? Und sind wir nur da, um irgendwie gut verwertbar für den Arbeitsmarkt später zu sein? Und dass die Universität nicht viel, viel mehr, soll die Universität nicht dazu anregen, kritisch zu denken, kritische Geister auch hervorzubringen, um diesen Kapitalismus oder einem kapitalistischen System auch irgendwie ein Gegengewicht beizumessen und Menschen zu haben, die da auch mal sagen, so hey, hier läuft irgendwie was schief und nicht die Verhältnisse zu reproduzieren.
Das habt ihr an konkrete Dinge geknüpft, zum Beispiel fordert ihr, so konnte ich das in einem Bericht über den Protest lesen, dass der Zugang zum Studium unabhängig von Herkunft, Klasse und Geschlecht möglich sein muss. Und das setzt ja voraus, dass das aktuell nicht so ist. Jetzt ist das ja vieles von dem, was du sagst, etwas, was in jedem Falle zwar sich an der Uni abspielt, aber ja eigentlich nur ein Teil dessen ist, was systematisch angelegt ist. Ne? Also wenn man über Zugang zu Bildung spricht, dann sprechen wir das vor allen Dingen sozusagen eigentlich von der ersten Klasse von. Ne? Also spätestens mit dem Schulalter und mit dem in die Schulen kommen, unterstellen kritische Geister dem deutschen Bildungssystem einen ganz klaren Klassismus. Und da liegt sozusagen der Hase sehr viel früher im Pfeffer. Diese Proteste, die ihr führt und die Forderungen, die ihr habt, wie systematisch ist denn das?
Es gibt ja den sogenannten leistungsunabhängigen Filter, der besagt, es ist eigentlich egal, wie gut du bist. Also der vergleicht halt Menschen mit verschiedener Herkunft und der bezeigt halt, dass Menschen, die quasi aus einer arbeitenden Familie kommen, wo Menschen keinen akademischen Abschluss haben, viel eher die Tendenz haben, kein Abitur zu machen oder lieber eine Ausbildung zu machen, anstatt zu studieren. Vielleicht auch, weil da viel ein finanzieller Hintergedanke ist, zu sagen, so hey, wenn ich jetzt studiere, oh mein Gott, das BAföG muss ich irgendwann zurückzahlen, mein Studienkredit, den ich aufnehmen müsste, den müsste ich irgendwann zurückzahlen. Ich nehme schon so einen großen Berg Schulden auf, bevor ich überhaupt Geld verdiene. Meine Eltern können mich nicht unterstützen, ich kann denen diese finanzielle Belastung nicht zumuten. Das sind viele, viele Faktoren, die dafür sprechen. Dann ist Geschlecht zum Beispiel auch ein wichtiges Merkmal. Man sieht ganz deutlich, auch bei uns an der Universität, je höher man guckt, je höher der Bildungsabschluss geht, desto weniger Frauen gibt es. Ich weiß von einigen Dozierenden, so weiblichen Dozierenden, dass es halt wirklich so ist, dass man sich irgendwann entscheiden muss, Kind oder Karriere. Dass es sehr, sehr schwierig ist, gerade als wissenschaftliche Mitarbeiterin, das so aufrechtzuerhalten. Ich habe von Menschen gehört, die sagen so, hey, ich arbeite hier irgendwie eine 70-Stunden-Woche gefühlt, ich habe überhaupt keine Zeit, Und das ist ein ganz großes, massives Problem auch. Wir an der Hochschule, also an der ehemaligen Hochschule für Wirtschaft und Politik, HWP, jetzt Fachbereich Sozialökonomie, haben einen etwas besonderen Hochschulzugang. Bei uns können man 60% Menschen mit Abitur und 40% Menschen ohne Abitur, sei es, dass sie vorher eine Ausbildung gemacht haben, Menschen, also Angehörige haben pflegen müssen oder gearbeitet haben, einfach auch diese Menschen haben die Möglichkeit, bei uns zu studieren, auch wenn sie kein Abitur haben. Es gibt eine Aufnahmeprüfung und genau, wir wollen halt gerne, dass diese Quote auch ausgebaut wird. Das Ganze ist entstanden aus dem Gründungsgedanken. Also es war so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, wie kann man das machen? Und da ist die Akademie für Gemeinwirtschaft entstanden, 1948, wo unter anderem ein Leitgedanke war, es kann nicht sein, dass Bildung nur immer wieder durch AkademikerInnenkinder reproduziert wird. Wir brauchen da auch einen Gegengeist, wir brauchen da einen gewerkschaftlichen Geist vielleicht auch. Und deshalb ist dieser offene Hochschulzugang entstanden. Die Idee war, eine demokratische Hochschule zu haben. Haha, das ist ja ein bisschen leider weg. Die Akademie für Gemeinwirtschaft ist in die Hochschule für Wirtschaft und Politik übergegangen, in die Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik. Und 2007 unter dem Schill, Schill-Senat war es dann so, die hatten gesagt, so, kein Bock mehr auf diese scheiß linken Zecken, quer mehr oder weniger, also jetzt wahrscheinlich nicht wortwörtlich. Aber,
das hat er wahrscheinlich gedacht und intern auch gesagt und nach außen nicht ganz so getragen.
Vermutlich. auf jeden Fall ist die Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik aufgelöst worden, als Department für Wirtschaft und Politik in die Hamburger Universität eingegliedert worden unter massiven Protesten. Und dort schließlich noch mehr weggekürzt worden in den Fachbereich Sozialökonomie, die sie jetzt einfach ist. Da sieht man vielleicht auch, dieser Gedanke wurde vielleicht auch versucht gegenzubekämpfen, dieser kritische Studierendengeist wurde versucht gegenzubekämpfen. Früher wurde die Universität regelmäßig besetzt. Es gab Dozierende, die hatten immer so eine Woche von ihrer Lehre weggeplant, weil sie dachten, es wird eine Woche dicht gemacht. Viele Menschen, die früher hier waren, waren so, schön, dass ihr endlich mal wieder was macht. Wir hatten schon das alles aufgegeben. Wir hatten das Gefühl, hier passiert einfach gar nichts mehr. Voll gut, dass ihr das jetzt gemacht habt. Also wir hatten sehr positive Resonanzen, sehr viel Solidaritätserklärungen von Universitäten deutschlandweit jetzt auch bekommen für die Aktion.
Die Forderung, ne, die auch so weit gehen zu sagen, weg mit dieser Bachelor-Master-Idee, die hinter dem der Bologna-Umstrukturierung steckt. Die Frage nach Redemokratisierung der Hochschule, wenn man jetzt mal das Beispiel eures Instituts nimmt, das sind ja ganz unterschiedliche Adressatinnen und Adressaten, die man damit auf der Liste hat. An wen wendet ihr euch?
Wir wenden uns mit unserer Forderung gegen die Kürzung für eine Ausfinanzierung der Hochschule für kritische Wissenschaft primär an den Senat. Bachelor, Master kann man wahrscheinlich nicht von heute auf morgen abschaffen. Vermutlich ist das ein sehr, sehr langwieriger Prozess, aber man kann ja auf jeden Fall angreifen. Wir haben Dozenten, die gesagt haben, so, ja, keine Ahnung, wenn ihr Regelstudienzeit 6 Semester machen wollt, so, dann hoffe ich, ihr habt den Kurs bei mir gewählt, wo ihr einmal richtig reinhauen wollt, weil eigentlich, wenn ihr das so macht, kann man nur 1 von 5 Kursen richtig machen und 4 sitzt man auf so einer halben Arschbacke in Anführungsstrichen ab, weil das einfach eine enorme Belastung ist, was halt schade ist, weil so sehr, sehr viel einfach verloren geht. Es ist eine enorme Prüfungslast, 5 bis 6 Klausuren oder Hausarbeiten pro Semester. Es ist ein Problem, dass man nur noch starr quasi im Lernmodus ist, ja schon ein Problem in der Schule. Man trichtert sich Wissen ein und so, wenn jemand also 2 Wochen später fragt zu dem Thema, ist man so, keine Ahnung, wüsste ich. Hätte ich dir vor 2 Wochen sagen können zu meiner Klausur, aber es bleibt halt wenig hängen. Und das liegt auch daran, dass man sich wahrscheinlich wenig interaktiv mit den Sachen auseinandersetzt. Ich habe Seminare, die wahrscheinlich unheimlich interessant sind, aber wir sind da mit 45 Leuten in einem Raum, der für 20 Menschen ausgelegt ist und stapeln uns quasi mehr oder weniger übereinander. Und auch da kommt halt kein gutes Gespräch zustande unter solchen Bedingungen, unter solch einer Atmosphäre. Wir haben jetzt einen neuen Brandschutzbeauftragten an der Universität Hamburg, unser komplettes Foyer, wo früher so Tische standen, wo man sich zusammensetzen konnte, sich hinsetzen konnte, reden konnte. Es musste alles leergeräumt werden, weil es eine Brandlast darstellt. Die Ironie auf der anderen Seite ist, wir haben richtig viele Löcher bei uns, im Dach regnet es rein. Wir sitzen die ganze Zeit und witzeln so ja, haha, sollte es mal hier irgendwo brennen, haben wir unsere automatische Dachsprinkleranlage. Genau, wir haben halt seit Jahren gesagt, das Dach muss repariert werden. Jetzt sagt die Uni so, oh ja, das Dach muss repariert werden, weil wenn es regnet, müsst ihr ja immer Eimer hinstellen ins Foyer und die Eimer sind ja eine Brandlast, weil wenn es brennt, könnte man ja darüber stolpern. Also das ist ein bisschen ironisch alles. Genau.
Okay, also die Liste der Forderungen ist eine sehr lange. Vielleicht, weil du es auch angesprochen hast, die Geschichte des Protestes hier an der Uni hast du genannt. Ne? In der Bundesrepublik im Allgemeinen ist sehr groß und gerade in den letzten Jahren, spätestens mit Bologna, gab es immer wieder in regelmäßigen Abständen von Land zu Land, von Uni zu Uni, manchmal auch sehr viel größer und bundesweit aufgestellt Proteste. Welche neue Strategie braucht es, damit das auch verfängt?
Also es gab hier eine massive Protestwelle, ich glaube, darauf hast du angespielt, im Zuge der Studiengebühren abschaffen, die Audimax-Besetzungswelle, Hamburg ja auch sehr, sehr stark von betroffen. Es ist immer wichtig, sich zu hinterfragen, so hey, was wird mir hier eigentlich gerade erzählt? Also nichts, und das sage ich auch immer, mein Erstes in der ersten Woche immer so, nichts als Gott gegeben hinnehmen. Setzt nicht in der Vorlesung und sagt so, oh ja, das macht Sinn, sondern lest euch die Texte durch, überlegt, was will mir der Mensch damit sagen, hinterfragt es kritisch, sagt so, hey, warum ist jetzt dein Humankapital freigesetzt? Warum ist es so, dass Männer immer noch bevorzugt eingestellt werden gegenüber Frauen? Warum ist das so ein enormes Problem? Also warum spielt das Geschlecht eine Rolle? Warum spielt in unserer Gesellschaft auch eine Hautfarbe eine Rolle? Ich erlebe andere Diskriminierung als andere Menschen. Ich als Frau erlebe eine andere Diskriminierung als ein Mann. Sich darüber einfach mal im Klaren zu werden und sich darüber Gedanken einfach zu machen, ist wichtig. Wie gesagt, Bologna ist nicht gerade förderlich dafür. Und genau dieses enge Korsett, in dem man studiert und dieses enge, diese wenigen Freiheiten, die man eigentlich hat, die Freiheiten, sich rauszunehmen, sich einfach mal zu überlegen, so was studiere ich, wofür studiere ich eigentlich? Studiere ich für den Arbeitsmarkt? Studiere ich für mich? Studiere ich, keine Ahnung, weil meine Eltern erwarten, dass ich einen guten Abschluss mache? So, das sind ja auch Faktoren. Ich meine, die Familie hat einen Einfluss auf das Studium, der Staat hat einen Einfluss auf das Studium, die Unternehmen haben Einfluss auf das Studium. Und ich als Studierender sehe das vielleicht gar nicht so, aber letztendlich ist es ja so, dass ich theoretisch denke, ich bin ein Mensch, der studiert, aber wie viele Einflussfaktoren da von außen draufkommen, das sehen eigentlich die wenigsten.
Insofern ist der aktuelle Protest mal wieder auch ein Beitrag zur Bildung, denn manchen Leuten wird dann vielleicht erst gewahr, was du gerade aufgezählt hast an Umständen und ihrer Selbstverortung innerhalb so eines Systems.